Nüchtern, nüchtern, 36. Nüchtern, nüchtern, 36.
Herzlich willkommen zu Nüchtern 36, dem Berlin-Kreuzberg-Podcast. Heute sind wir dran mit der Folge 6. Wir sind hier vor Ort im Schnapphahn in der Babinischen Republik in der Dresdener Straße 14 in Berlin-Kreuzberg. Ina, sag doch mal etwas über die Dresdner Straße. Fällt dir da ganz spontan etwas ein?
Ja, in der Dresdner Straße 11 hat zum Beispiel Nick Cave bei seinem Kumpel Christoph Dreher in einem Loft gewohnt. Das fällt mir ein. Zu der Dresdner Straße.
Ach krass, also Nick Cave hat in der Dresdner Straße gewohnt.
Ja, genau.
Also am Kotti.
Sozusagen.
Ja, nicht schlecht. Ja, da sind wir doch in bester Gesellschaft, würde ich sagen. Nochmal ganz kurz, was ist der Schnapphahn? Also, der Schnapphahn in der Babinischen Republik ist ein Wein- und Spirituosenhandel, der unter anderem auch regelmäßig jeden Dienstag um 21.11 Uhr eine Kulturveranstaltung macht. Die Kulturreihe nennt sich Kultur von der Kanzel, Trinkkultur und Kulturkritik. Aber bevor wir hier irgendwie abschweifen, würde ich sagen, gehen wir doch gleich ins Interview, was Andreas Pagila mit dem Inhaber Axel Wunsch führt.
Wir sind hier in der Babinischen Republik im Schnapphahn. Axel, brauchen wir ein Visum, wenn wir in deinen Laden wollen?
Na, zumindest eine gefüllte Brieftasche wäre nicht schlecht. Also das ist, nein, also das Ganze heißt der Schnapphahn in der Babinischen Republik und sind im Prinzip ist das nichts anderes als die Beschreibung von den zwei Teilen, die diese 50 Quadratmeter oder 49 Quadratmeter hier auffüllen sollen. Also der Schnapphahn ist sozusagen der Beutejäger, der den Leuten das Geld aus der Tasche nehmen soll, um es dann später innerhalb der Babinischen Republik wieder an zum Beispiel Vortragende, Anlesende oder Autorenfilmer dann zurückzugeben. Das war so der ursprüngliche Gedanke. Ich weiß gar nicht, ob man das überbissen will, was das überhaupt bedeutet. Der Schnapphahn, ist ein alter mecklenburgischer, kommt es, sind Raubritter gewesen. Oder besser gesagt, soziologisch betrachtet sind das eher ehemalige Edelleute, die so im Übergang von Mittelalter zur Neuzeit aus diesen ständigen Systemen geflogen sind und dann halt sich anderweitig ihr Geld beschafft haben. Das können auch dann durchaus Machtpolitiker gewesen sein, wie die Quizzos und so weiter, die dann ganze Städte gleich überfallen haben. Aber in der Regel waren es Leute, die auf der Straße ihre Beute gesucht haben. Die Babinische Republik wiederum war etwas ganz anderes. Das war, jetzt muss ich direkt nachdenken, müsste es eigentlich wissen, aber es war auf jeden Fall in Polen, war das seinerzeit in Polen-Litauen 1568.
Wir haben es nachrecherchiert natürlich, aber wir dachten, das kommt auf jeden Fall.
Waren das knochenharte Intellektuelle, die auf dem Landgut eines Staroste, also heute würde man sagen Landrat, sich getroffen haben. Und zwar in einem Ort namens Babin, gibt es immer noch. Und beschlossen haben, eine virtuelle Republik zu bilden, die den polnisch-litauischen Staat in all seinen Ämtern und Funktionen 1:1 nachbildet. Das Ziel des Ganzen war, Leute zu Ehren oder zu Ministern und dergleichen zu ernennen, die ihnen schlicht und ergreifend auf den Geist gingen. Und sie wollten die sozusagen dann öffentlich entsorgen auf diese Art und Weise. Und dafür haben sie dann die Titel übernommen, eben aus Polen-Litauen, haben Urkunden ausgefertigt und haben die Leute bereist. Ich denke mal, das hat sich alles um Krakau herum abgespielt, den Königssitz damals. Und es war keine Ehre, von denen aufgesucht zu werden. Und aber die waren hartnäckig, haben insistiert darauf, also um Ruhe zu geben, haben dann die Leute das wohl angenommen. Bestes Beispiel ist halt, was ich zumindest noch weiß aus der Geschichte des Grotesk-Komischen von 1798. Das ist der in deutscher Sprache zumindest einzige wirklich erhaltene oder ausführlichste Blick in diese Babinische Republik. Die Bestes Beispiel war, wer viel geredet hat von Dingen, von denen er nichts verstanden hat, der wurde halt zum Bischof ernannt. Und wer es übertrieben hat, wurde Erzbischof und so weiter.
Das war, glaube ich, auch dieser Grundgedanke, dieses Ironische dann, dass man immer ins Gegenteil dann die Rolle zugewiesen bekommen hat.
Ganz genau, ja. Und es soll angeblich nur einer gewesen sein, der sich freiwillig gemeldet hat. Das war wohl der damalige König Sigismund II., weil der irgendwann davon gehört hat. Man muss bedenken, diese Leute waren alle irgendwo am Hofe angestellt auch oder sowas beschäftigt. Und der hat dann wohl gefragt, ob sie denn einen König hätten. Und die haben auch nur lateinisch miteinander geredet, diese Leute. Mhm. Und Gervinus, so auf sein lateinischer Name, hat dann wohl geantwortet, sie würden sich nie erdreisten, für ihre komische Republik einen anderen als den rechtmäßigen Herrscher der Polen und Litauer zu nehmen. Ob Sigismund die Ironie erkannt hat, weiß ich nicht.
Ich weiß allerdings, dass es große Kreise gezogen hat, diese Babylonische Republik. Es gibt ja wirklich viel Literatur auch darüber, gerade so in den Jahren 1800, dann hat man sich sehr viel damit auseinandergesetzt. Ich spreche selber Polnisch, also habe dann noch ein bisschen recherchiert. Rzeczpospolita Babinska hieß es dann auf Polnisch.
Babinska,
genau, wer richtig betont. Und das fand ich dann wirklich sehr faszinierend. Und jetzt lebt sie hier fort bei dir sozusagen im Schnapphahn.
Da bin ich drauf gestoßen, ja, weil ursprünglich war der Schnapphahn gedacht als ein Konglomerat, als Geisthandlung, also Schnäpse auf der einen Seite, Bücher auf der anderen und dann eben Literatur oder halt irgendeine Form von Miniaturschauspiel, weil ist ja kaum Platz hier.
Genau, man muss auch mal den Raum vielleicht kurz beschreiben, der ist ja relativ lang.
Ist ein Schlauch.
Ja? Ist ein Schlauch, genau.
Einfach
ist schlauchartig, aber was ganz dominant ist, wenn man reinkommt, auf der rechten Seite ist ja so eine offene Theke, die aber eher so ein Tisch ist.
Das ist der Marktplatz, genau. Mhm.
Der Marktplatz, hast du auch so konzipiert damals dann?
Ja, so nach und nach, ja. Mhm. Das Ganze ist ein Organismus, das hat sich ja völlig anders entwickelt, als ich ursprünglich wollte. Also
du hast ja 2010 den Schnapphahn gegründet, ne? Mhm. Ja, und wie bist du darauf gekommen? Also wie kommt man dazu, einen Schnapsladen oder einen Kulturort, müsste man ja richtigerweise sagen, in Kreuzberg zu haben?
Ich weiß nur, dass irgendwie nach 20 Jahren vor Rechnungsprogrammen und SAP-Programmen und sonst irgendwas und war irgendwann hatte ich die Nase voll und ich war ja schon mal freiberuflich tätig als Journalist. Mhm. Und dann dachte ich mir, es kann nicht schaden, rund um das künstlerische Kreative sich ein Gewerbe aufzubauen. Das war der Grundgedanke. Und das mit dem Schnaps, ich komme halt ursprünglich schon aus einer Gegend, wo Schnaps eine Rolle spielt. Und es gab wohl mal einen Schlüsselmoment überhaupt. Mhm. Das hat was mit meinem Vater zu tun, der war als Holzkaufmann für ein Sägewerk tätig und hatte dadurch immer mit Bauern zu tun, Waldbauern. Und die hatten auch immer Schnaps gebrannt, in der Regel Versuch und Fehler. Und aber einmal ist es halt richtig, hat es wohl richtig geklappt. Und es war das erste Mal, wo ein ganzer Kreis, geschwätziger Kreis, schweigend um den Tisch saß und hat auf die Gläser geguckt. Das ist vielleicht hängen geblieben, da also, dass dann so die Art ein bisschen Leidenschaft entstanden ist. Aber ich weiß es nicht mehr. Aber es muss auf jeden Fall plötzlich sehr viel Langeweile da gewesen sein in meinem Brotjob.
Okay. Also man könnte ja mit den Bauern fast noch eine Querbeziehung zur Babinischen Republik machen, weil auf Polnisch heißt ja so schwarz gebrannter Schnaps Bimba. Ne? Bimber, genau. Ja. Mhm. Und insofern musste ich auch daran denken natürlich, ne? Auch wenn es dann eine ganz andere Bedeutung hat.
Ja, angeblich, also ich habe ja durchaus hier polnische Leute und aber und es gibt ja wahrscheinlich extrem viel Literatur in Polen über die Babinische Republik, aber so richtig vertieft hat sich noch leider keiner, also sie waren auch nicht bestechlich, um sich da jetzt das Land, in dem sie ohnehin im Unfrieden leben, wieder zurückzubegeben und Bibliotheken aufzusuchen. Deswegen weiß ich es nicht so viel. Aber die eine meinte, dass das auch ein Wortspiel sein könnte, weil Babin oder die Babina ist Großmutter.
Großmutter, genau.
Und Babinich oder Babinskaya oder so ähnlich könnte so etwas bedeuten wie altjüngferlich zänkig. Mhm. Aber
könnte man auch so weiterführen.
Das steht jetzt so im Raum, dass ich kann es nicht überprüfen.
Was war dein Brotjob vorher? Was hast du vorher gemacht?
Na, ich habe bei einem Verlag hier in Berlin gearbeitet, einem Zeitschriftenverlag. Mhm. Gibt es aber nicht mehr. Und Friede der Asche.
Du hast ja auch als Restauranttester und Gastrotester gearbeitet. Deswegen war vielleicht auch der Gedanke da naheliegend, selber einen Laden aufzumachen. Du hast mitgearbeitet an zwischen Sekt und Selters und zwischen Schrimps und Schaschlik.
Ja, das ist genau. Das hat Spaß gemacht. Das war fast 10 Jahre lang. Bücher waren das richtig gewesen für einen Verlag, der sich in Kattolsburg bei Nürnberg oder bei Fürth der sich mit diesen Reihen sein schwerverkäufliches anderes Portfolio finanziert hat. Tatsächlich.
Und wie war das dann? Ich meine, du hast dann ja eine unglaublich spannende Zeit miterlebt, die 90er, worüber ja alle immer reden, die wilden 90er in Berlin, alles im Aufbruch, tausende von neuen Läden entstehen, die gibt es teilweise nur einmal Dienstagskneipen, Mittwochskneipen oder sowas. Wie hast du das in Erinnerung?
Oh, die 90er, die war, also für mich persönlich war das einfach eine spannende Zeit. Wie gesagt, erstmal mit Studium abgeschlossen, dann halt relativ schnell Erfolge gehabt als Journalist, als Buchautor und so weiter. Und dann, persönlich natürlich auch mit einer neuen Freundin und allem drum. Also, ja, wenn ich jetzt da an Details drüber nachdenke. Ich weiß nicht, ich kann mich auf jeden Fall erinnern an die Anfangszeit und an dieses Laufen über Schuttberge und durch Kellerlöcher einsteigen, um irgendwo dann völlig warmes Bier zu trinken, zu Musik aus DDR-Kassettenrekordern und so weiter. Das war schon spannend, ja, da. Also das war aber der Anfang. Danach weiß ich es gar nicht mehr, weil dann bin ich in andere Prozesse irgendwie reingeraten und war dann mehr so persönlich fokussiert, glaube ich. Wenn wir jetzt immer weiter Fragen stellen, dann fällt mir bestimmt ganz, 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 ganz viel noch wieder an Details ein.
Hattest du damals einen Lieblingsladen, der dich beeindruckt hat?
Naja, also gut, also in Ostberlin, ich kann die gar nicht mehr zuordnen, aber das muss alles irgendwo um die Hamburger Straße oder sonst da irgendwo gewesen sein. So ganz genau weiß ich es nicht mehr. In Kreuzberg war es der Elefant. Das weiß ich. Also am Heinrichplatz, dem zukünftigen Rio-Reißer-Platz. Also am Heinrichplatz. Das war nämlich auch ganz spannend. Da, das war damals mein Lieblingsladen. Und wir hatten ja da, diese Kneipenführer waren ja so belletristische Führer, prosaische. Und lange beschrieben und so gut beschrieben, dass der dann später tatsächlich im Manager-Magazin als Empfehlung auftauchte. Als Ort, wo man, wenn man jetzt als Neuausbeuter nach Berlin kommt, sofort hingehen muss. In der nächsten Auflage habe ich das dann korrigiert und habe geschrieben, ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn die Täter auf ihre Opfer treffen.
Es ist Täter-Opfer-Ausgleich sozusagen am Tresen, könnte man dann machen. Genau.
Ja, aber das war ja, also die in damals im Osten, die kriege ich, also die räume ich gar nicht mehr hin. Da ist auch nichts mehr erkennbar. Ich war jahrelang, seit den 80er Jahren immer in Ostberlin, weil wir da eine Freundin hatten im Prenzlauer Berg und als nach den 90ern hat man dann auch das erste Mal dann, ich weiß es noch, das muss auch Acker, Hamburger, irgendwas da hinten gewesen sein. Da lief ich da durch, die Fassaden bröckelten, es lag Schutt auf der Straße und ein unangenehmes Brummen. Da hatte ich dann Angst und lief dann aber weiter. Und dann kommt tatsächlich inmitten diesem ganzen Unbill eine Kehrmaschine der BSR.
Wie aus dem Nichts sozusagen.
Völlig, völlig absurd, es gab da nichts aufzuräumen. Also jedenfalls, ich bin der Kehrmaschine.
Und wie sah die Dresdner Straße damals aus? Bist du damals direkt nach Kreuzberg gezogen?
Na, ich habe von Anfang an, ich war von Anfang an.
Aus Ingelheim.
Seit 81 war ich hier, ja. Oder, ne, ja, also man direkt hier in Kreuzberg. Wrangelstraße 44, erster Hinterhof, Pferdestall. War es gewesen.
Und wie hat sich in deinem Eindruck Kreuzberg verändert in der Zeit? Du hast ja sehr spannende Zeiten dann miterlebt. Also die legendären 80er Jahre, von denen man ja immer sagt, wer sich daran erinnert, der war nicht dabei. Eine Zeit, an die sich ja sehr viele noch erinnern, also sehr, sehr intensiv.
Ja, Kreuzberg hat sich, also ich weiß nicht, ob es zum Besseren hat sich sicherlich nicht verändert. Also jetzt sag mal, um hier zu leben, also bis in die 90er, ich habe ja immer in der Wiener Straße gelebt, musste ich diese Straße gar nicht verlassen. Es war alles da, vom Bäcker über den Drogisten, über Lebensmittelläden, Hausratsläden, es war alles da. Da ist ja nichts, 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 nichts. Man muss ja jetzt für jede Drecksschraube muss man in so ein Bauhaus fahren. Und jetzt ist halt nur noch ein einziges Fressen und Saufen. Gut, ich bin ein Teil davon. Sollte ich vielleicht vorsichtiger sein. Aber es ist halt dieses Übermaß, ist einfach da. Halt, ne?
Wie bist du damals auf das Ladenlokal hier gekommen?
Zufall, das war ein Missverständnis. Ja. Ein Missverständnis von der GSW Selig.
Die haben mich angeschrieben und dir einen Vertrag geschickt und gesagt.
Nein, also ich dachte, ich muss jetzt irgendwann mal erwachsen werden und habe eigentlich gar nicht mehr in Kreuzberg gesucht, sondern mal raus aus dem Westberliner Südosten und habe mich dann mehr nach Schöneberg oder Charlottenburg orientiert. Und irgendwann aber ist dann plötzlich die Dresdner Straße da gewesen. Dann habe ich mich beworben und dann war auch lange nichts mehr zu hören, bis auf einmal halt Herr Reis von der GSW anrief, ob ich noch interessiert wäre. Ich sagte, ja, natürlich bin ich da interessiert. Dann haben wir uns getroffen, haben ein Gespräch geführt und es lag ein merkwürdiger Plan auf dem Tisch. Und dann habe ich mal gefragt, von welchem Laden reden wir eigentlich? Ich hatte mich eigentlich für einen ganz anderen beworben gehabt und es ist dann durcheinander geraten. Und dann war es der hier. Und da war halt da gleich die Kanzel eingebaut und dachte ich, das ist wunderbar, nehm mal.
So die guten alten Zeiten in Kreuzberg werden die Läden zugewiesen. Also du willst sie nicht aus, so, der Vermieter ruft an, so, der Laden passt zu dir oder das ist dann so. Ist ja manchmal tatsächlich so. Und diese Idee dann auch mit dem Kulturprogramm, was ihr normalerweise macht, also jeden Dienstag ja normalerweise um 20.11 Uhr, glaube ich.
21.11 Uhr.
21.11 Uhr, wenn gerade nicht Corona ist oder andere Dinge.
Ja, die letzte war am 13. März mit Arndt Beck zum 100. Tag des sogenannten Kapp-Putsches bzw. der Niederschlagung der Ruhrarmee.
Was ist das, was steht dahinter? Also wen lässt ihr hier lesen? Sind es zumeist Lesungen, die hier stattfinden?
In der Regel sind es Lesungen tatsächlich, ja. Mhm. Ja, wie gesagt, ursprünglich war das gedacht, ja, ein bisschen ganz eitel, auch natürlich als Bühne für mich selbst. Mhm. Und es ging eigentlich ums Kabarett und um die Satire. Mhm. Das hat sich irgendwie nicht durchhalten lassen oder ich habe mich dann auch steuern lassen und die Stadt ist halt voll von Lyrikern und sehr guten Lyrikern, also Scardanelli auch zum Beispiel. Das war von Anfang an der Grundgedanke. Deswegen auch dieses Untermotto zwischen Trinkkultur und Kulturkritik. Also Trinkkultur deswegen, weil hier einfach Schnaps ausgeschenkt oder anverkauft wird, vor allem von Kleinbrennereien, die Größe haben, einem die Sachen selbst nicht zu verkaufen, wenn sie glauben, es ist schlecht oder es ist nicht gelungen. Und die Kulturkritik sollte halt dann von der Kanzel kommen. Also also so viel war am Anfang klar. Den Rest hat die Nachbarschaft dann für sich zugerichtet.
Und entschieden, genau, anderen geht. Ja, wir kommen gleich noch zu den Schnäpsen. Das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil. Also die Kanzel finde ich hier total inspirierend, muss ich sagen, weil der Raum hat auch eben eine tolle Größe, weil da eben, auch wenn vielleicht 5 Leute da sind, ist der Vorlauf auch, wenn 50 Leute drin sind. Also das ist ja aber schön bei solchen Räumen. Hat eine ganz tolle Atmosphäre, egal wie, ob man es direkt hört oder nebenher ein bisschen. Ne? Und da man eben oben sitzt, ist es auch schön, wenn man so ein bisschen drüber, also der Sprechende, die Sprechende schaut so von oben ein bisschen auf das Publikum herab. Also mit dieser Aufmerksamkeit zur Kanzel, ja, man kann es nicht besser sagen.
Und man sitzt doch über dem Pöbel, sehr weit. Ja. Machen nicht alle mit, manche wollen wirklich auf gleicher Ebene sitzen tatsächlich. Das ist ganz merkwürdig. Das ist so eine Charakterfrage. Und andere wie Ulrich Enzensberger, die residieren dann tatsächlich. Das ist faszinierend anzusehen.
Was sind so Abende, die für dich besonders sind? Gibt es so Abende in der Zeit, wahrscheinlich ganz viele, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, sicherlich. Also, einmal auf jeden Fall diese eine Lesung eben mit Ulrich Enzensberger zu den Parasiten. Das war wirklich ein ganz großer Abend. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, von jemand anders. Dann aber auch die Konzerte von einem Franzosen, der praktisch 365 Tage im Jahr auf Wanderschaft ist. Fred Raspey, das war schon klasse. Richtig klasse. Letzteres war sehr laut.
Aber kein Punk sozusagen.
Der Mann ist tatsächlich, also, wenn man so will, ist der Art Chansonnier, allerdings ist eine Ein-Mann-Band. Das heißt also, alles geht von ihm aus auch. Und das ist dann sehr rhythmische und angenehme Musik. Mit einem Lied, das wie geschrieben ist für den Schnapphahn, ne? Über den Teufel Alkohol.
Es gibt also ein Schnapphahn-Lied.
Ja, das war Zufall.
Okay, die Hymne des Schnapphahn sozusagen.
Ja, es gibt eine Hymne, aber die wird nicht verraten, weil die wollte ich schon immer mal zu einem Preisrätsel machen.
Ah, okay, gut. Also wenn, wir würden sie sicherlich gerne in die Sendung aufnehmen. Ja, genau. Ja, es sind auch die Plakate an den Wänden noch von einigen Veranstaltungen. Und ich finde es immer toll, wenn ich hier bin und nicht so die Treppe runtergehe. Dann schaue ich mal dran und denke, was war das wohl für ein Abend vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren oder so. Das finde ich immer ganz toll, wenn man die dann noch sieht. Dann spürt ihr aber auch so Vibrationen an einem Ort von Sachen, die auch passiert sind. Ne?
Ja, inklusive Streitereien und also unvergessen tatsächlich ja. Der Auftritt von Dieter Kunzelmann noch nach einer Vorstellung von dem Buch, von was Papenfuß dann rausgebracht hat, zu Knofu. Und dann Kunzelmann aufgetaucht ist und einen größeren Streit vom Zaun gebrochen hat, fast. Das war einfach filmreif. Es ist schade, dass es keine Aufnahmen gibt davon.
Worum ging es da genau?
Naja, dass er natürlich Kunstmann als, also wie sie sich liebten, so hassten sie sich irgendwann, als Schaumschläger bezeichnet hat. Und da war eine andere Getreue von Knofu da, die bis zum Schluss seine Treue gehalten hat. Und die war natürlich anderer Meinung. Ich weiß nur, dass Papenfuß irgendwann kam und ich verstehe kein Wort mehr. Fantastisch,
genau. Man muss dazu sagen, also wir haben natürlich erfahren, Knofu, also Norbert Kröcher. Genau, ist aufgetreten noch auf der Eröffnung.
Das war der erste überhaupt, ganz genau. Das war an der Eröffnungsfeier, kam dann Norbert Kröcher alias Knofu hier an mit 2 Begleiterinnen aus dem Prenzlauer Berg und hat dann seine Sicht des 1. Mai 1987 vorgetragen. Das war spannend, aber natürlich in dem Rahmen, wo alle nur trinken wollten, falsch platziert. Aber gut.
Klar, war dann kein Diskussionsabend, besser dann er geworden und so weiter. Genau, war er dann noch häufiger hier? Oder?
Also, wir waren eine Zeit lang Funkstille und dann, also hier war er dann ein paar Mal noch, aber jetzt dann nicht mehr als Künstler. Hat sich dann auch zurückgezogen.
Verstehe, du hast ja selber Politikwissenschaften studiert und Publizistik, oder? Genau. Also konntest du es wahrscheinlich auch in den Kontext dann einordnen.
Das konnte ich einordnen.
Oder? Ja. Und wo wir gerade beim Sortiment waren, 200 Schnäpse, also Brände.
Ja, alles, wenn die Regale voll sind, sind es ungefähr 200, ja.
Und du hast ja gesagt, das sind alles von kleineren Brauereien, also Destillen.
Die Obstbrände, ja. Ne? Die internationalen Schnäpse, die ich jetzt so aufbaue, kann ich nicht alles nachprüfen, ne? Aber also worauf ich achte, ist, dass sie möglichst keinen Farbstoff enthalten und nicht gezuckert sind und aromatisiert sind oder halt rückverdünnter, gezuckerter, aromatisierter Alkohol, fürchterliches Zeug. Also man kann sich vorstellen, ungefähr, also ein Brandy, den ich habe, der ist es, glaube ich, 0,35 oder ist bei 40 Euro. Für das Geld bekommt man einen 103er von Osborn. Glaube ich, 3 Liter oder 4.
Gut. Irgendwo muss das Geld dann bleiben, sozusagen. Ja, ne? Und wie stellt sich das Sortiment dann zusammen? Klar, du fährst dann zu Messen, probierst die dann, kommen die auf dich zu oder ist es mehr auch aus den Kunden, die dann sagen, bestell mal das und das?
Alles drei. Alle drei passen. Also mein Hauptbestand, das sind Leute, die ich dann kennengelernt habe. Die meisten sind aus dem Schwarzwald und da gibt es auch die meisten, schlicht und ergreifend. Und unangenehm, also unfassbar angenehme Menschen. So. Das Un war jetzt zu schnell. Nee, und das passt halt auch dazu. Also ich muss jetzt keine Miesmuffel irgendwas abkaufen. Ne? Und so. Und da passt dann schon. Die habe ich kennengelernt. Dann manchmal kommen Leute, wenn sie in Berlin sind, bei mir vorbei und fragen. Oder ich bekomme tatsächlich auch mal eine Empfehlung, weil wenn halt jemand durch den Schwarzwald reist und findet ein offenes Scheunentor, ich kann ja nicht alle kennen und es schmeckt, dann sagt er mir das und dann versuche ich. Oft klappt das dann natürlich nicht, weil die gar nicht in der Lage sind, was zu verschicken. Also Rolf hat mal irgendwo ein älteres Ehepaar, ein wirklich fantastischer Schnaps, aber die saßen in ihrer Küche und wussten gar nicht, was sie da tun sollen.
Okay, aber wirklich, ist wirklich hausgemacht, dass er dann wirklich...
Ja, deswegen habe ich die jetzt nicht, weil die meisten, das verschlankt ja auch eine gewisse Logistik von den Leuten. Ne? Meistens sind dann irgendwelchen Winzergenossenschaften angeschlossen, wo sie die Kartons herbekommen und. Also das schafft nicht jeder.
Also hast du dann schon ein ziemlich einmaliges Sortiment hier, kann man sagen, für Berlin, oder? Was schon sehr ausgewählt ist.
Also das Schnaps ist ja, oder Ostbrennen ist ja komischerweise urplötzlich eine Mode geworden. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte.
Vielleicht, weil sie gut schmecken. Ne?
Und jetzt wird halt viel mit Kraft gemacht. Und damit habe ich jetzt wenig am Hut. Weil also diese Brenner, die ich hier habe, die kraften seit in der 4. Generation schon vor sich hin.
Die kraften nur.
Und die kennen das Wort noch nicht mal.
Was verkauft sich am besten? Oder Schnöde gesprochen, aber was wird am meisten nachgefragt von deinen Kunden? Gibt es so einen Dauerbrenner, wo du sagst, irgendwie davon habe ich immer so viele Flaschen da, was wird immer gekauft?
Ein stinknormaler Obstler aus der Nähe von Heidelberg. Tatsächlich.
Da muss man nachher noch probieren. Also wenn das der ultimative Geheimtipp ist, ist das natürlich spannend, genau.
Ich sag nicht welcher Fall. Okay. Das reicht ja nie. Es gibt ein paar Leute, die das halt dann regelmäßig kaufen und für die ein Leben ohne nicht möglich ist. Und für die halte ich, das muss ich ja immer zurückhalten.
Wie machst du es bei den Weinen? Du hast ja auch eine große Weinauswahl hier.
Ja, das war ja Zufall. Ja. Weine mit den Weinen, ich hatte nicht die Absicht, noch einen Weinladen nach Kreuzberg zu tragen. Mhm. Aber ich brauchte welchen für die Veranstaltungen.
Ja.
Und damit habe ich so eine kleine Tür geöffnet. Und das ist dann mit jeder Küchentür, dann kommt der Kater, stößt sein Hirn dazwischen, ein Quadratschädel dazwischen, dann ist die Tür auf. Mhm. Und außerdem habe ich festgestellt, also eine Flasche Wein trinkt sich schneller als eine Flasche Schnaps.
Tatsächlich, ja, stimmt.
Also ohne geht's gar nicht. Und dann habe ich mich erinnert, dass alte Kampfgenossen Weinimport haben und so weiter. Hat man sich dann so langsam aufgestockt. Jetzt wird es immer mehr, natürlich. Es macht auch immer mehr Spaß.
Kommen dann deine Kunden hauptsächlich hier aus dem Kiez oder kommen die auch aus anderen Gegenden von Berlin?
Ne, für ein paar bestimmte Schnäpse kommen Leute aus Charlottenburg. Aber in der Regel ist das von hier. Also denke ich mal, ich frage nicht genau nach, aber ich gehe davon aus. Mhm. Also die aus Charlottenburg kommen, sagen das auch. Mhm. Die Kreuzberger sagen es nicht.
Aber ist es eine ganz interessante Mischung hier aus diesem, was wirklich toll ist in der Atmosphäre, dass es ja einmal eben eine Spirituosenhandlung ist, aber man eben vor Ort auch trinkt. Also es geht ja fließend über dann in eine Bar. Kneipe würde ich nicht sagen, was tatsächlich ja eher dann doch eine Bar ist oder man die Schnäpse oder Wein trinkt und so. Ne? Und diese Offenheit, finde ich, ist was ganz Besonderes, so ein Alleinstellungsmerkmal für mich von dem Schnapphahn, dass man eben dieses Forum hat und um diesen großen Tisch herum steht.
Am Eingang. Was viele abschreckt, ne? Muss man dazu sagen. Also ich habe festgestellt, dass sich die meisten neuen Gäste, die kommen über den Sommer, wenn die Tür auf ist, also wenn die Rückzugsmöglichkeit gegeben ist. Ne? Oder wenn man noch mal reingucken kann im Winter, wenn dann am Eingang da halt Leute stehen, dann trauen sich viele nicht rein. Dann wird meistens die jüngste Frau und charmanteste Frau vorgeschickt, zu fragen, ob das privat ist. Männer machen das nie, die Männer trauen sich nie, das sind dann immer nur die Frauen.
Die Psychologie, aber das kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Das stimmt wirklich. Ich dachte, glaube ich, auch das erste Mal, als ich hier war, weil man sich eben nicht sicher ist, ob es privat ist. Es könnte eben auch eine private Feier sein. Und da zögert man so ein bisschen. Genau.
Ja, das ist die Frage. Ist das privat?
Aber wenn man das einmal überwunden hat, ist es natürlich toll, weil es sich dann viel schöner dann durchmischt.
Ja, die meisten bleiben auch. Also jetzt fehlen viele, ich weiß nicht. Also seit April hat sich halt einfach was getan. Ne? Mhm. Viele sind weg, manche waren auch tatsächlich weggesperrt in ihren jeweiligen Heimatländern. Es ist schon sehr international, ne? Also von Israel und Polen und Spanien viel. Und da warte ich mal, wie viele da wieder zurückkommen. Mhm. Mir bleibt mir nicht übrig.
Gibt es eigentlich irgendwelche so Neuigkeiten auf dem Schnapsmarkt oder so, Spirituosenmarkt, wo du denkst, es entwickelt sich auch mehr und mehr in die Richtung? Du hast ja gesagt, also die Obstbrände sind im Kommen tatsächlich.
Ja, es entwickelt sich halt etwas anderes. Also dass die Wertschätzung ist gestiegen. Und das bedeutet auch, dass jetzt mehr Leute, junge Leute, die Höfe ihrer Eltern übernehmen, das Brennrecht nicht verfallen lassen, sondern also ohne dem Siegel des Craft dann wieder brennen und dann dadurch aber auch einen Markt finden, zumindest jetzt in den Städten. Mhm. Also das ist das Positive, ne, an diesem Marketingbegriff tatsächlich. Also an diesem Marketingbegriff mit Craft, meine ich damit. Da werden viele ermuntert und ich habe auch ein paar kennengelernt und die hätten das wahrscheinlich nicht gemacht. Sonst, ne? Weil sie einfach Angst gehabt hätten man hat heute Kupferkessel, man hat nicht mehr das wie früher aus Bleche und sonst was. Mhm. Es ist Kupferkessel, es ist, du hast ständig irgendwelche Ämter im Nacken.
Ja, die sind immer verblombt und diese Brennrechte ist ja sehr kompliziert.
Ja, das ist das Abfindungsbrennrecht. Das bedeutet, du darfst eigentlich nur 300 Liter im Jahr eigentlich herstellen und da werden pauschale Steuersätze angesetzt. Und dann gibt es natürlich das andere, wo die dann verblombt sind, wo dann also Milliliter genau abgerechnet werden kann. Die meisten hier sind, ich habe es, Abfindungsbrennereien, die dann das Brennrecht ihrer Nachbarn mit übernehmen und dadurch auf ein einigermaßen erkleckliches Sümmchen an Litern kommen.
Ja, ja, klar, weil ansonsten glaube ich auch 300 Liter sind nicht so viel, wenn man jetzt denkt, man muss davon leben, das ist schwierig.
Privater.
Genauso privat nebenher wahrscheinlich. Genau. Klar, aber deswegen ist natürlich auch diese ganze Liebe und diese handwerkliche Sache dann drin wahrscheinlich, die man dann schmeckt. Ne?
Es sind nicht alle begabt, natürlich. Ne? Also ich glaube, es gibt noch 20.000 Brennrechte. Mhm. Es gibt ja keine neuen mehr, leider. Ja. Also der Staat will das ja weghaben, die EU will das sowieso weghaben.
Ach so. Mhm.
Ja, weil es praktisch eine unerlaubte Subventionierung ist. Und es werden ja auch ganz, 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 ganz viele jetzt sterben, weil dieses Branntweinmonopolgesetz geändert wurde, hat die EU gekillt. Mhm. Und das war bislang für die meisten Obstbauern, die haben halt dann Neutralalkohol, Agraralkohol erzeugt und das in Offenbach, also bei der Monopolgesellschaft, für wirklich gutes Geld verkaufen können. Damit haben die überlebt und das ist halt jetzt verboten und da machen viele nicht mehr weiter, sondern es wird sich immer weiter runterziehen halt auf die, die dann auch damit.
Klar, auf die größeren dann letztlich, dann, wie so oft.
Ne? Ja, oder Geld oder halt einfach dann die Ambitionen haben,
kommerzieller machen, ja,
genau. Guten Schnaps herzustellen, den sie verkaufen wollen. Ne? Also, das ist das. Also die Himbeere jetzt nicht zum Neutralalkohol, sondern zum Trinkalkohol, also zum Genuss.
Gibt es zum Winter hin, der Winter steht jetzt vor der Tür, Sorten, die Leute dann mehr nachfragen?
Eigentlich nicht. Das ist also wie beim Wein, dass man jetzt nur weil es kalt wird, plötzlich Rotwein trinken soll.
Ja, genau so ist es, oder?
Nee, ist nicht. Nee. Nee. Ja. Kirschwasser, je stärker, desto besser. Aber das liegt daran, dass jetzt die meisten brauchen das Kirschwasser für ihr Käsefondue, was jetzt dieses Jahr etwas früher losgeht.
Ja. Scheinbar. Genau, und wenn es, jetzt ist ja klar, diese Corona-Situation, die ja ganz besonders ist, die ja auch dein Kulturprogramm, glaube ich, betrifft. Ne? Man kann ja nicht so Veranstaltungen durchführen wie vorher. Hast du Pläne für die Zeit danach oder kann man überhaupt irgendwie planen, dass man dann sagt, da gibt es so ein...
Weitermachen wie bisher. Also das ist einfach wieder Autoren anschreiben und also bis auch vielleicht mal... sich vernetzen, das wollte ich schon lange mal machen mit anderen, mit der Beiz oder anderen Auftrittsorten, um zusammenzulegen, um auch mal Leute aus Westdeutschland oder überhaupt aus anderen Städten, aus Leipzig auch oder was, mal herzuholen. Das kostet ja Geld, muss ich unterbringen und so weiter. Mhm. Und das lohnt sich für die für einen Abend nicht. Also wenn jetzt Leute aus Essen hier anreisen, zwei Journalistinnen, was gedacht war und jetzt gescheitert ist, das ist dann für mich, das ist dann zu teuer, ne? Weil ich keinen Eintritt nehme. Aber wenn die dann 4 Auftritte haben, vielleicht in einer Woche, dann ist das
klar, schon eher machbar. Klar, ne? Wenn es eine kleine Tour ist sozusagen. Ja.
Ansonsten einfach weiter 21.11 Uhr. Und das hat übrigens nichts wie bös damit zu tun, wie bösartig am Anfang behauptet, ich würde den 9. November, also dieses Massaker in New York, damit verherrlichen wollen. Das ist Quatsch. Die 11 ist eine Nachenzahl.
Ich dachte auch an Karneval tatsächlich, den 11.11.
Die 11 ist einfach eine Nachenzahl und deswegen die 11 und 21 Uhr hat sich damals so ergeben, weil ich diese halbe Stunde, ursprünglich war es als halbe Stunde gedacht, zwischen Abendvorstellung und Spätvorstellung von Babylon gedacht hatte. Dadurch kommt die 21 und die 11 hat sich einfach, weil es eine Nachenzahl ist und weil sie auf das Satirische oder Lustige dann hinweisen soll.
Hast du noch so eine Wunschveranstaltung, die du noch gerne machen würdest?
Mit Sicherheit, aber jetzt, das fällt mir jetzt ad hoc nicht ein. Mit Sicherheit. Also heute Nacht werde ich im Schlaf hochschrecken und ich werde sie dann nachreichen.
Okay, sehr gerne. Wir kommen auf jeden Fall. Genau. Ja, also vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit und auch den Alltag hier im Schnapphahn. So, zum Abschluss fragen wir immer natürlich gerne unsere Gäste so 2-3 Fragen. Eine ist, wenn du nicht hier wärst, wo wärst du dann?
Wenn ich nicht hier wäre? Mhm,
genau, oder wenn du nicht den Schnapphahn leiten oder haben würdest.
Räumlich oder, oha, also räumlich kann ich mir alles vorstellen. Das, also das, da kann ich mir alles vorstellen. da es diesen Verlag nicht mehr gibt, wäre ich auf jeden Fall nicht mehr da. Wo wäre ich denn dann? Also das Einzige, was mir fehlt, und das ist tatsächlich die Sache, das ist Zeit. Und ich habe ja auch mal angefangen, hier einen Roman anzufangen, über also eine Satire auf provinzielles Leben. Das habe ich auch hier dann mehrfach vorgetragen, die jeweiligen Abschnitte. Dann ist es halt eingeschlafen, weil ich einfach die Zeit nicht mehr habe. Ich denke, ich wäre am Schreibtisch.
Sehr gut, das eine, die Dauer schließt das andere dann ja nicht aus, also insofern. Genau. Hast du einen Lieblingsplatz, wo du bei den Lesungen sitzt?
Bei meinen eigenen?
Genau.
Ja, ich stehe an der Theke. Also am Marktplatz,
ja, Entschuldigung. Ja, klar, am Marktplatz, genau. Und was uns wirklich interessieren würde, wenn du Kreuzberg etwas sagen könntest, was würdest du Kreuzberg sagen?
Wehr dich. Einfach nur wehr dich und versuch mal wieder etwas zu downgraden, zurückzukommen. Ich fahre, muss dazu sagen, manchmal fahre ich wirklich in bestimmte Gebiete in Charlottenburg, weil ich mein altes West-Berlin da wieder finde. Mhm. Das ist, da hat man fast schon eine Träne im Auge. Und dann, weil dieser ganze Alarm, dieser ständige Karneval, der mittlerweile hier herrscht, mit der Konsequenz, dass, also auch ich werde in 5 Jahren hier nicht mehr sein. Wahrscheinlich werden wir hier alle mit Peitschen rausgetrieben. Mhm. Also von daher wäre es einfach sinnvoll, einfach ein wenig zurückzufahren, unattraktiver wieder zu werden. Aber das ist Wunschdenken. Aber werde ich.
Axel Wunsch, vielen Dank.
Das war Nüchtern 36, der Berlin-Kreuzberg-Podcast mit Hilde Haberland,
Ina B.
und Andreas Pagela. Wir sind übrigens jetzt auf Instagram unter Nüchtern 36 zu finden. Wir freuen uns über jedes Däumchen.
Ja, jedes Däumchen wäre ein Träumchen.
Nüchtern, Nüchtern 36. Nüchtern, Nüchtern 36.